Yasta, aufgegeben habend, Gredanaka, alle verspielten Tätigkeiten oder Neigungen zu kindlichem Spiel. Balaha, ein Knabe, Yadavat, untätig wie ein Stumpfsinniger. Tatmanastaya, dadurch, dass er völlig in Krishna versunken war. Krishna Graha, von Krishna, der wie ein starker Einfluss ist, wie ein Graha, der Einfluss eines Planeten. Grihitatma, dessen Geist völlig hingezogen wurde. Na, nicht. Veda, Begriff. Jagat, die gesamte materielle Welt. Idrisham, wie dieses. Übersetzung. Schon von frühester Kindheit an hatte Prahlad Maharaj kein Interesse an Kinderspielzeug. Tatsächlich verzichtete er auf all seine Spielsachen und blieb schweigsam und teilnahmslos, da er völlig im Krishna-Bewusstsein versunken war. Da sein Geist stets vom Krishna-Bewusstsein beeinflusst war, war es ihm unbegreiflich, wie die Welt völlig in die Tätigkeiten der Sinnenbefriedigung vertieft sein konnte. Erläuterung. Prahlad Maharaj ist das Muster einer großen Persönlichkeit, die völlig im Krishna-Bewusstsein versunken ist. Im Chaitanya Charitamrita, Matya Lila 8, 2, 7, 4, heißt es, Stavara Jangamadeke Nadeke Taramuti Sarvatra Hayanija Ishtadeva Spurti. Auch wenn sich ein völlig Krishna-bewusster Mensch in der materiellen Welt befindet, sieht er immer und überall nichts außer Krishna. Dies ist das Kennzeichen eines Mahabhagavata. Ein Mahabhagavata sieht Krishna überall, weil seine Haltung gegenüber Krishna eine Haltung der reinen Liebe ist. Dies wird in der Brahma Sanghita bestätigt. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Hridayeshu Vilokayanti Yang Shama Sundara Machintya Guna Swarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Ich verehre den urersten Herrn Govinda, den der Gott geweihte, dessen Augen mit dem Balsam der Liebe gesalbt sind, ständig sieht. Der Gottgeweihte sieht ihn im eigenen Herzen in seiner Gestalt als Shyamasundara. Ein Gottgeweihter hohen Ranges, ein Mahatma, bleibt ständig völlig Krishna bewusst und sieht den Herrn fortwährend im Innern des Herzens. Einen solchen Gottgeweihten findet man selten. Manchmal sagt man, unter dem Einfluss ungünstiger Sterne wie Saturn, Rahu oder Ketu könne man kein Vorhaben erfolgreich durchführen. Bei Prahlad Maharaj war genau das Gegenteil der Fall. Er stand unter dem Einfluss Krishnas, des höchsten Planeten, und konnte deshalb nicht an die materielle Welt denken und ohne Krishna-Bewusstsein leben. Daran erkennt man einen Mahabhagavat. In den Augen des Mahabhagavat sind sogar die Feinde Krishnas im Krishnas-Dienst tätig. Ein weiteres grobes Beispiel ist die Tatsache, dass einem an Gelbsucht erkrankten Auge alles gelb erscheint. In ähnlicher Weise scheint es einem Mahabhagavat, dass jeder außer ihm selbst im Krishnas-Dienst beschäftigt ist. Prahlad Maharaj ist der anerkannte Mahabhagavat, der höchste Gottgeweihte. Im vorhergehenden Vers hieß es, dass Prahlad Maharaj sich von Natur aus zu Krishna hingezogen fühlte. Naisharkiki Ratihi. Die Merkmale dieser spontanen Zuneigung zu Krishna werden im vorliegenden Vers beschrieben. Obwohl Prahlad Maharaj nur ein Knabe war, hatte er kein Interesse an Spielen. Im Srimad Bhagavatam heißt es, Virakti Anyatracha, vollkommenes Krishna-Bewusstsein, lässt sich daran erkennen, dass man jegliches Interesse an materiellen Tätigkeiten verliert. Ein kleiner Junge kann unmöglich aufhören zu spielen, doch da Prahlad Maharaj auf der höchsten Stufe hingebungsvollen Dienstes stand, war er ununterbrochen in eine Trance des Krishna-Bewusstseins versunken. Genau wie ein Materialist ständig darüber nachdenkt, wie er materiellen Gewinn erzielen kann, denkt ein Mahabhagavat wie Prahlad Maharaj ständig an Krishna. Gokula Leshwala, kommst du bitte mal? Ich möchte dir was vertraulich mitteilen. Yasta kridana ko balo yadavatan manastaya krishna graha grihitatma naveda jagat idrisham. Schon von frühester Kindheit an hatte Prahlad Maharaj, ist das jetzt eine Gelande für Menschen oder für Götter? Ich meinte damit, ob die nicht für andere Sachen. Die ist gemacht worden für heute Morgen zu den Vortragenden. Schon von frühester Kindheit an hatte Prahlad Maharaj kein Interesse an Kinderspielzeug. Tatsächlich verzichtete er auf all seine Spielsachen und blieb schweigsam und teilnahmslos, da er völlig im Krishna-Bewusstsein versunken war. Da sein Geist stets vom Krishna-Bewusstsein beeinflusst war, war es ihm unbegreiflich, wie die Welt völlig in die Tätigkeiten der Sinnenbefriedigung vertieft sein konnte. Die meisten Menschen in dieser Welt sind leider völlig blind für das Verständnis der Selbstverwirklichung. Das heißt, Apashyatam. Sie sehen nicht, obwohl sie eigentlich physisch sehen können. Das heißt, sie sehen nicht das Ziel der Selbstverwirklichung. Sie befinden sich unter einem sehr unglückseligen Einfluss der Maya-Energie des Herrn. Diese Maya-Shakti lässt die ewig bedingte Seele, lässt die ewige Seele ihre spirituelle Identität völlig vergessen und verwirrt sie zu glauben, dass sie mit einem, wie soll ich mich ausdrücken, dass sie mit dem physischen Körper identisch ist. Nun, hier wird gesprochen davon, dass manchmal Menschen unter den Einfluss von Sternen geraten, wie Saturn, Rahu oder Ketu, sehr unglücksverheißende Sterne, die es verhindern, dass diese Menschen glücksverheißenden Tätigkeiten nachgehen. Jemand, der sich unter einem solchen Stern, ungünstigen Sternzeichen befindet für eine gewisse Zeit, wird erleben, dass all seine Tätigkeiten missglücken. Das ist genau das, was für jemanden leider zutrifft, der unter dem Einfluss der materiellen Energie steht. Er kann nichts tun für sein eigenes oder wirkliches Wohlergehen. Er beschäftigt sich vielmehr mit Tätigkeiten, die er glaubt ausführen zu müssen und die ihn ein Leben lang beschäftigt halten, aber die nur Anartha sind. Das heißt, keinerlei Wert besitzen, obwohl sie sich als sehr wertvoll ausgeben. Das ist eine sehr unglücksverheißende Situation im Leben, dass man Tätigkeit nachgeht, unter der Kontrolle praktisch der Maya-Kraft und völlig, wie soll ich mich ausdrücken, irregeführt und irregeleitet ist. Man wird ein Diener praktisch von Lebenszielen, die einfach nur verunreinigt sind. Das ist alles. So, eine dieser gefährlichen Sichtweisen, die für einen Menschen, der im Krishna-Bewusstsein abgelegt werden muss, ist der Neid auf andere. Ein Mensch, der neidisch ist, kann sich nicht an dem spirituellen oder materiellen Erfolg eines anderen freuen und ihn auch nicht unterstützen in seinem spirituellen Leben. Vielmehr ist der Neidische, der nur über sich selber nachdenkt und seine eigenen Freuden nachdenkt, immer missgünstig, wenn er sieht, dass andere Devotees mehr spirituellen Fortschritt machen. Oh, dieser Devotee hat jetzt mehr Bücher verteilt. Oh, dieser Devotee hat jetzt eine Brahmaneinweihung erhalten. Oh, dieser Devotee hat jetzt einen besseren Vortrag abgehalten. Oh, dieser Devotee besitzt mehr Ansehen. Und so ist ein neidischer Mensch eigentlich nicht qualifiziert für spirituelles Leben. In dem Bhagavatam heißt es, dass diese Schrift gemacht ist für Parama Nirmatsaranam Satam, Menschen, die frei sind von der Geißel des Neides. Das ist eine Qualifikation. Ich habe gestern eine Vorlesung leider nicht ganz gehört, aber zum Teil gehört von Srila Prabhupada, wo Srila Prabhupada darüber spricht, dass man seinen eigenen Fortschritt daran messen kann, inwieweit man von dieser missgünstigen Haltung auf andere frei ist. Ich habe hier heute euch etwas rausgesucht. Wenn ein Mensch nicht tolerieren kann, dass ein Freund oder ein Mitmensch Fortschritte macht, wird er neidisch. Das ist die materielle Welt. Selbst wenn mein Bruder größer wird als ich, mein Gottbruder, werde ich neidisch. Es besteht ständig ein Wettkampf in dieser Welt. Bhagavad Dharma ist nur etwas anderes. Paramo Nematsaranam. Ein Devotee ist niemals neidisch auf einen anderen Devotee. Wenn ein Freund oder Gottbruder in Hingabe stärker wird, dann ist der andere Devotee nicht neidisch. Er bedankt sich bei ihm. Oh, mein Bruder, meine Schwester oder mein Vater. Du hast so viel Fortschritte gemacht in der Hingabe. Ich konnte das nicht tun. Wie kann ich ihm jetzt folgen? Dies ist eine Vaikuntha-Schlussfolgerung. In der materiellen Welt ist jeder neidisch. Wenn ich reicher werde als du, wirst du neidisch auf mich. Oh, wie ist der Kerl jetzt so reich geworden? Wir sind im gleichen Business. Das ist also materiell. Es gibt keine Wertschätzung. In der Vaikuntha-Welt gibt es einen komparativen hingebungsvollen Dienst. Ich weiß nicht, was das in Deutsch ist und benutze deswegen ein Fremdwort. Comparative Devotion, einen vergleichenden hingebungsvollen Dienst vielleicht. Wie bei Radharani und den Gopis. Sie sind auf der gleichen Status, doch die Gopis wissen, Radharani ist die bessere Verehrerin von uns. Deswegen ist es unsere einzige Aufgabe, wie wir Radharani zu Krishna bringen können. Das ist also Vaikuntha-Verständnis. Sie sind nicht neidisch darauf. Oh, Krishna liebt Radharani so stark und uns nicht so. Nein, die Gopis sind nicht neidisch. Nein, überhaupt nicht. Sie wollen. Krishna so liebt Radharani so stark und Radharani liebt Krishna. Sie versuchen, sie einfach zusammenzubringen und dann sind sie glücklich. Oh, Krishna und Radharani sind nun zusammen. Das ist ihr Glück. Dies ist die Vaikuntha-Wertschätzung. In dieser materiellen Welt gibt es einen Wettkampf. Oh, dieses Mädchen hat so einen tollen Liebhaber abbekommen. Lasst uns das Ganze ruinieren. Das ist materiell. Doch im Vaikuntha, da gibt es alles. Alle verschiedene Varietäten. Doch die Varietät ist konzentriert um Krishna. Man nennt das Atma Samataha. Atma Vit Samataha. So. Und dies ist also die Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Die Bewegung, die dieser fürchterlichen materiellen Eigenart des Neides, der unter Menschen auftritt, die unterschiedliche Positionen bekleiden, den Rücken kehrt. Prahlad Maharaj nun lebt, also diese neidlose Haltung findet ihren Höhepunkt in einem Reingottgeweihten, einem sogenannten Mahabhagavat. Der Mahabhagavat kann gar nicht sehen, dass irgendein Mensch weniger qualifiziert ist als er und stellt sich somit in keinster Weise über einen Menschen hinweg. Ist für uns sehr schwierig, sich das vorzustellen. Doch der Mahabhagavat denkt, jeder ist ein besserer Mensch und hat bessere Möglichkeiten als er selber. Der Mahabhagavat ist von einer Art Sehnsucht, einer immensen Sehnsucht ausgestattet, in der er sich immer getrennt von Krishna wahrnimmt und nach Krishna sehnt. Man kann sich nur wirklich sehnen nach etwas, wenn man weiß, ich bin hier und das andere ist dort. So sieht auch der, wenn man glaubt, man ist mit der Sache zusammen, dann sehnt man sich nicht. Zum Beispiel, wenn es an der Tür klopft und der Prasadam-Teller wird reingetragen, verfliegt im Nu die Sehnsucht nach Prasadam. Man hat es erlangt. Nicht? So ist es mit jemandem, der sich in der Nähe einer Angelegenheit befindet. Nun, die Sehnsucht ist es, die wichtig ist, um eine Sache wertzuschätzen. Ich habe gerade einen Brief erhalten aus Vrindavan, wo ein Devotee mich fragt, er lebt jetzt so in Vrindavan und er versteht, dass er so ein bisschen familiär mit der ernsten Sache wird. Er macht sich keine Gedanken mehr, dass es etwas Besonderes ist, sondern ganz im Gegenteil. Er lebt einfach und nimmt alles für selbstverständlich an. Er wundert sich immer, wie dann Devotees, die aus dem Westen kommen, so wie sie ankommen, ihre lang ausgestreckten Ehrbietungen über auf dem Vrindavan-Boden machen und sich den Staub auf den Kopf rieseln lassen. Und obwohl sie mit der Nase im Schweinestuhl gelandet sind bei der Ehrbietung, sich in allerbester spiritueller Verfassung befinden. Sie sehen das gar nicht. Ich weiß, einmal Dhanudas Swami war zurückgekommen aus Amerika, aus dem Predigen, und wir waren morgens er war völlig im Jetlag, also übernächtigt, er hatte nicht geschlafen die Nacht. Und ich ging um 5 Uhr zu seinem Raum und sagte, wollen wir etwas wirklich Verrücktes machen? Also, wenn es wirklich verrückt ist, dann bin ich dabei, sagte dann das Mami. Yes, sagte ich, wir gehen jetzt sofort, obwohl du nicht ausgeschlafen bist, zu einem speziellen Tempel. Es ist 5 Uhr morgens und wir müssen eine bestimmte Anatik sehen. Ja, sagte, das klingt gut, sagte er. Und wir gingen dann zusammen und er war so glücklich, Vrindavan-Luft einzuatmen und so. Und wir gingen in großer Geschwindigkeit, ich sag, willst du dir nicht wenigstens Schuhe anziehen, du siehst ja gar nicht, wenn du bist ja so übermüdet, wo du hintrittst. Nein, nein, barfuß, nur barfuß. Und dann rannte er und auf einmal rief er ein bisschen, hey Sachinandan, ja, bin ich umgekehrt und ich bin gerade in Affenkot reingelaufen. Jetzt weiß ich, dass ich in Vrindavan bin. Jetzt fühlt sich das richtig an. Nicht? So eine große Wertschätzung. Ich war schon auf dem Igittigit. Aber so eine große Wertschätzung, die also an all den Hindernissen frei, also hinweg geht. Nicht? So, das ist nur möglich, wenn das Herz mit einer Art Sehnsucht ausgestattet ist. Mit allen familiär werden. Stehst bei der Guru-Pooja und denkst, wann ist das jetzt zu Ende und es gibt Prasadam. du tust deinen hingebungsvollen Dienst ausführen und es ist keinerlei Wertschätzung für das da. Du lebst mit Devotees zusammen und siehst nur ihre unangenehmen, also für dich unangenehmen Eigenschaften, weil du eine andere Natur hast als sie. Und so geht die ganze Wertschätzung weg. Wenn nicht, wie soll ich mich ausdrücken, im Herzen diese Sehnsucht auftritt, diese Sehnsucht nach Krishna. So wie diese Sehnsucht da ist, unter den Einfluss des Krishna-Graha, des Krishna-Graha Grihitatma, heißt es hier in Sanskrit, ich wollte es mal ausdrücken, Krishna-Graha von Krishna, der wie ein starker Einfluss ist, wie der Einfluss eines Planeten, des Krishna-Planetens. Ja? So wie diese Sehnsucht nicht da ist, können wir nicht mehr, haben wir keine innere Zugkraft mehr, die uns hinzieht zu Krishna, Bewusstsein. Also der Mahabhagavat ist so sehr, hat so eine starke Sehnsucht nach Krishna, dass er im Nu alle Hindernisse des materiellen Daseins überfliegt, oder überspringt. Einer, der diese Kraft der Sehnsucht nicht hat, dieses Feuer im Herzen, kann sehr leicht ins Wanken gebracht werden in seinem hingebungsvollen Dienst und so, und wieder auf die materielle Ebene kommen. Wer diese Sehnsucht hat, wird auch sehr leicht Viraktya Anyatra Cha entwickeln. Das ist die zweite Qualifikation für einen Krishna. Also die erste Qualifikation ist keine neidische Haltung. Jetzt haben wir von der Sehnsucht gesprochen. Und jetzt kommt Viraktya Anyatra Cha, dass man sich loslöst von all den Dingen, die auf dem spirituellen Weg nicht von Wichtigkeit sind. Dies ist eine große Disziplin im Geist, die für uns von allergrößter Wichtigkeit ist. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang gerne an Parikshit Maharaj erinnern. Parikshit Maharaj hörte, wie wir alle wissen, dass er innerhalb 7 Tage den Körper aufgeben müsste und setzte sich dann hin, um sich an Krishna zu erinnern. Nun, das Interessante ist, dass Parikshit Maharaj schon von Kindesbeinen an, genau wie Prahlad eigentlich, keinerlei Anziehung zu weltlichen Dingen hatte. Und deswegen war es für ihn relativ einfach, dass er durch die Hilfe von Shukadev Goswami sich im Augenblick des Todes an Krishna erinnerte. Er sagte so kurz vor seinem Davonscheiden, ich habe jetzt genügend gehört und möchte dich bitten, dass ich über Krishna meditieren darf. Shukadev Goswami sagte, gut, und stand auf und ging weg. Er hatte gelectured, jetzt wusste er, Parikshit Maharaj würde sterben. Und Parikshit hat sich dann nach Osten orientiert und hat angefangen, über Krishna zu meditieren. Sehr, sehr intensiv, weil sein Geist sehr angezogen zu Krishna war und sehr geläutert war. Aber was ist mit uns? Wir haben nicht von Kindesbeinen an die Deities verehrt. Nicht, Leutchen? Da waren andere Dinge in unserem Programm. Amerikanische Spielzeuge und so. Wir haben auch nicht Krishna in unserem... Ja, das kann man jetzt nicht so sagen. Vielleicht haben manche von uns Krishna im Mutterleib gesehen. Golokeshwara bestimmt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil du so gute Qualitäten besitzt. Wir haben... Aber bei Parikshit Maharaj war es so, dass er als kleines Embryo schon im Mutterleib von Krishna beschützt wurde, der die Strahlung der Atomwaffe, die ihn aufzuzehren drohte, also zu verbrennen drohte, ja abgeschüttelt hatte. Aber ich will sagen, unser Geist ist so sehr abgelenkt von Krishna, ist so oft so versunken in entweder materielle Anhaftungen oder neidische Gedanken auf andere, also missgünstige Gedanken auf andere, dass es sehr wichtig ist, sich hierüber bewusst zu werden und etwas zu machen in seinem eigenen Leben, eine Arrangierung zu machen, dass auch in uns diese Zugkraft der Sehnsucht auftreten kann nach Krishna. Aber auch wir müssen eigentlich mal aus dem unglücksverheißenden Einfluss unseres Maya-Planeten so rauskommen und unter den Krishna-Graha-Grihitatma kommen, den Krishna-Planeten. Wie wollen wir das machen? Das ist doch die Frage, oder? Das ist doch die Frage, oder? Wie kommen wir unter den Krishna-Planeten? Dass ständig Krishna über unseren Geist scheint, unseren Geist purifiziert, dass wir durchleuchtet sind von Krishna und leuchten im Krishna-Bewusstsein. Was ist dein Programm? Mein Programm ist es, den heiligen Namen zu chanten. Lernen. Ja, ich habe noch einen anderen Vorschlag zu machen. Also, das ist aber ein guter Vorschlag. Also, ich denke persönlich nach vielen hin und her und vor und zurück, wir müssen uns als westlich leidenschaftliche Menschen darauf konzentrieren, unseren Dienst für Krishna zu machen. Wir müssen uns einen Dienst finden, suchen, den wir dann wirklich mit großer Intensität nachgehen. Es ist so wie ein Karatekämpfer. Wenn der einen schwachen Punkt hat, wo er den Gegner besiegen kann, dann muss er immer wieder auf den Punkt da, also das klingt so wahnsinnig militant, also mir gefällt das Beispiel auch nicht, insofern, dass er da den da auf den Boden bringt. Ist es nicht, Jung, du weißt diese Dinge. Man studiert das wahrscheinlich, wo ist seine Verteidigung nicht so geeignet und wo hat er seinen schwachen Punkt und dann immer daran. Pling, 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 pling. Ne? Yes. Jörg kann uns da weitergehende Informationen zugänglich machen. So müssen wir auch sehen. Wie kommen wir durch diesen Wall von Maya hindurch, der uns umgibt? Wo ist der schwache? Weil Krishna erklärt es, wo der schwache Punkt der göttlichen, der Maya-Energie ist. Er sagt, diese Maya-Kraft ist unüberwindlich. Wer sich aber mir hingegeben hat, kann sie sehr leicht transzendieren. Und diese Hingabe zu Krishna findet halt in einer Praxis des hingebungsvollen Dienstes statt, den wir ausführen. Ein Devotee, der diesen Punkt einmal verstanden hat in seinem Leben, ich diene jetzt Guru und Krishna, der kann einfach durch alle Hindernisse, die ihm das materielle Leben offerieren, hindurchdringen. Es ist kein Problem für ihn. Aber wer diesen Punkt noch nicht gefunden hat in seinem Leben, wird immer wieder, und es scheint fast, dass er diesem unglücksverheißenden Einfluss des materiellen Daseins niemals entgehen kann. Es gibt hier, also damit ist, also das möchte ich nicht verstanden sehen als ein, sagen wir mal, ach, ich bin ja nicht auf Sankirtan, ich habe keine Chance. Es geht um irgendeinen Dienst für Krishna. Es geht nicht um einen spezifischen Dienst, denn Krishna ist unbegrenzt und kann unbegrenzt viele Dienste entgegennehmen. Er ist auch unbegrenzt dankbar für jeden kleinen Dienst, der ihm dargebracht wird, und vergisst ein Devotee niemals. So, dann, wenn die Devotees ihren hingebungsvollen Dienst ausführen zu Krishna und sich gleichzeitig an Krishna erinnern, das ist sehr wichtig, sie gleichzeitig dabei an Krishna denken, dann entwickeln sie eine transzendentale Sicht, die es ihnen ermöglicht, tatsächlich Krishna im Herzen sogar zu erkennen. Statt in einem hinter einem Busch von Vrindavan Krishna zu suchen, begegnet der Devotee Krishna auf transzendentale Art und Weise, indem er Vani-Seva ausführt, das heißt die Unterweisung seines spirituellen Meisters bezüglich hingebungsvollen Dienstes erfüllt und dann in diese Unterweisung Krishna sieht. Krishna wird niemals für das nackte Auge hinter einem Busch von Vrindavan sichtbar sein. Das geht einfach nicht so. Das Auge der wir müssen ein Auge öffnen bei uns. Das Bhakti-Auge, ich will jetzt nicht sagen, dass es hier zwischen den ist, in den mystischen Traditionen nimmt man an, dass es ein spirituelles Auge so hier gibt, wo Daya operiert wurde, ungefähr da in der Höhe. Hier. Doch der Devotee versucht, durch hingebungsvollen Dienst das Auge der Liebe zu Krishna zu entwickeln. Und dann kann Krishna, der sonst unsichtbar ist, für den Devotee sichtbar werden. Das heißt, in seinem Leben eingreifen und ihn da wahrnehmen. Seht mal, ursprünglich haben wir alle diese große Sehnsucht nach Krishna, diese Anziehung zu Krishna. Es ist wie ein Metall, welches sich angezogen fühlt zu wie soll ich mich jetzt treffend wohl ausdrücken, zu einem Magnet. Doch da im Augenblick so viele Dinge uns bedecken, so viele Eigeninteressen und so viel Rost eigentlich, ist diese Anziehung nicht manifestiert. Wir sind wie verrostetes alte Metall aus Südengland. Nicht lange in der Witterung lagen wir, in der Witterung Mayas, sind schon ganz verwittert und zerpflückt. Hier ist eine kleine Schar von gestrandeten Piraten im Wiesbadener Tempel gelandet, nicht? Mit zerfetzter Kleidung und zerfetztem Bewusstsein, völlig verrostet im Herzen, zu viel starke Seeluft und Wasser war da. Jetzt müssen wir diesen Rost mal abtragen, Prabhus und Matajis. Richtig. Gut, Hare Krishna. Das ist alles, was ich euch heute zu sagen habe. Es ist mir klar, dass es nicht so hochphilosophisch war, aber so fühlt sich das Herz und so muss der Mund reden. Fertig. Gut. Was möchtet ihr hierzu fragen? Jetzt kommt der Frühling. Die Bäume schlagen aus. Das heißt, ein reger Hormonriese wird durch den physischen Körper trickeln und Wünsche, die wir im Winter nur auf der mentalen Ebene haben, werden auf die physische Ebene übertragen. Die Bäume schlagen aus. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir die Kraft des Frühlings benutzen und zum Krishna, unter den Krishna-Graha kommen, sonst werden wir alle unsere Wäsche einfärben in ein paar Wochen. I'm sorry, ich bin inzwischen schon dafür bekannt, so gemeine Sachen zu sagen. Schon Narrenfreiheit inzwischen. Das kann man ja auch schöner ausdrücken. Wir müssen den Punkt in die Augen fassen. Dienst für Krishna. So können wir unsere Anhaftung überwinden und uns ganz in Krishna vertiefen. Wie heißt du? Dilek, ja.
Also, wenn ich so, dass ich sehr viele
Du beneidest sie deswegen? Ja, das kann vorkommen. Ja, wenn du Mick Jagger auf der Bühne rühren hörst, denkst du, der hat es erreicht, also nicht gerade ihn. Ja, ja. Ach so. Ach, die da tugendhaft und reinhaftig. Ja, ja. Ich glaube, mit deiner Art des Neides, das ist noch ein bisschen anders. Das ist mir, glaube ich, so, dass du etwas bewunderst in anderen und das selber entwickeln möchtest. Das ist befürwortet im spirituellen Leben. Nicht? Man sollte den Fußspuren von großen Seelen folgen. Das ist, mit Neid ist mehr so die Missgabe. Oh, der hat was, was ich nicht habe. Diese Pflaume. Nicht? So, da ist mir sowas gemeint. Diese Missgunst. Aber es ist gut, in den Fußspuren zum Beispiel im spirituellen Leben ist es wichtig, dass man das Bhagavatam hat, das heißt die Heilige Schrift, und dann die Person, den Plural, die Personen Bhagavata, die also das verwirklicht haben. Und denen sollte man nachfolgen. Es gibt richtig ein Wort dafür. In den Fußspuren vorangegangenen Acharyas folgen. Das ist das Wunderbare an fortgeschrittener Gemeinschaft, wenn man die finden kann in dieser Welt, dass man einfach sieht, ja, hier ist etwas, was ich noch überhaupt nicht verwirklicht habe. Das möchte ich jetzt, das sehe ich jetzt in dieser Person. Und man, es trifft einen so richtig. Manchmal, wenn man zum Beispiel Lokanath Swami sieht, nicht? Wie demütig der ist. Dann sieht man das und kommt er da mit seinem Stab rein und nicht und mischt sich unter die Menschenmenge. Das ist total unassuming, sagt man in Englisch. Also beansprucht nichts für sich. Und also ich werde immer total blass, wenn ich ihn erstmal sehe. Also so musst du werden, sage ich mir. Dann das ist ein Ziel in deinem spirituellen Leben und so. Ja, das ist sehr, sehr gut. Deswegen sollte ein Devotee immer nach fortgeschrittener Gemeinschaft beten und streben und so weiter. Also da brauchst du dir wirklich keine Gedanken zu machen, Detlef. Auch wenn du die, dass das verkehrt wäre, auch wenn du es in anderen Traditionen siehst, bei den Christen, ja, manchmal merkt man schon, wenn man so von Mönchen hört, wie die ihren Punkt haben, da denkt man, ja, also, ja, die sind bereit, Opfer zu geben für ihr Ziel. So muss ich auch werden. Nicht? Das geht mir persönlich auch so. Es ist beim Predigen, manchmal sieht der Devotee einfach Eigenschaften in Menschen, die er selber entwickeln möchte. Das beschränkt sich also nicht unbedingt nur auf, sagen wir mal, Vereinsmitglieder. Nicht dieses. Ja, ich muss nach der Reihenfolge gehen, du bist genau auf der dritten Stelle. Zweiter Stelle ist Ishvari. Ja. Wenn wir motivierten Hingebungsfrauendienst ausführen. So fängt das an. Wir alle haben Motive. Krishna spricht von vier Arten der Motive, die eine bedingte Seele mitbringt. Es ist der Wunsch nach Reichtum, der Wunsch nach Leidverdrängung oder Leidüberwindung. Oh, was ist es denn noch? Neugierde. Einfach Neugierde. Und was ist es noch? Wissen. Der Wunsch nach Wissen. Wir haben meistens Motive, die wir tun, aber es ist so, während der Ausführung des Hingebungsfrauendienstes, kommt Krishna ins Herz Ishvari. Und mit seinem Lotus-Tee wird er dann in das Quell der materiellen Wünsche und Motive einfach hineingehen und es zustopfen und den Quell des nicht mehr. Das kommt. Irgendwann, stell dir doch mal vor, wir reisen jetzt in deine Zukunft, 50 Jahre von jetzt. Geht das noch? Du bist 23 oder so, ne? Da sitzt, wer sehen wir? Ein klappriges, mageres Omichen. Ein in Vrindavan, in Witwendress. Der Mann ist schon lange zurück zu Krishna gegangen. Ne? Und du bist denn da. Und du guckst zurück auf dieses temperamentvolle, quirlige, junge Mädchen mit den Augen, die Dolche werfen in alle Himmelsrichtungen. Ne? Überlegst du dann, ach, dieses junge Geschöpf. Puh. Tja, Krishnas Milast, dass ich da also, dass da Welten dazwischen jetzt liegen. Das hilft sehr, diese Meditation, einfach in die Zukunft hergehen. Das ist der Weg des Löwen oder der Löwin. Nicht? Ich glaube, der Löwe ist doch ein serbisches Nationalsymbol, oder? Ja, das müsstest du also befolgen, den Weg der Löwen. Einfach nach vorne gehen und dann sich umschauen. Huch. Ich will darüber jetzt ein Gedicht schreiben, über das Motiv. Das tut er. Also ich kann leider nicht sehr gut dichten, aber also was schreiben, sagen wir mal demütigerweise so. Und dann, das ist sehr wichtig. So, wenn du einfach hingebungsvollen Dienst ausführst, auch wenn es dann nur in dem Hingebungsvollen geht, ich, meiner, mir, mich, ich, meiner, mir, mich, ich, meiner, mir, mich. Also so schlimm ist es ja nicht, durch Krishnas Milast. Aber selbst wenn es nur darum geht, Krishna kommt im Herzen des Devotees und befreit ihn. Das liegt daran, Krishna ist zu allen Lebewesen neutral. Samohang sarvabhuteshu. Insofern, als dass er allen Lebewesen als Überseele zur Verfügung steht und ihnen Erinnerung, Wissen und Vergessen gibt, je nach ihren Wünschen. Krishna wird in dieser Funktion, hätte ich fast gesagt, hin und wieder mit einem Kalpa-Briksha-Baum verglichen, der nicht darauf achtet, wer vor ihn tritt und sich was wünscht. Er gibt einfach alles. So gibt Krishna allen bedingten Seelen das, was sie wünschen. Selbst einem Adolf Hitler gibt er Macht und Einfluss über viele Menschen und so weiter. Für einen Devote jedoch gibt Krishna diese Neutralität auf und hilft ihm, dass der Devote einfach versteht, zunächst einmal, dass er sich lösen muss von bestimmten Motiven. Die Frage, die wir jetzt beantworten, kommt ja aus diesem Hintergrund. Hier fragt ein Devotee mit eine recht persönliche Frage, die wir alle kennen, mit der wir uns alle befassen in unserem Leben. Mein hingebungsvoller Dienst ist noch motiviert, nicht? Das heißt, hier weiß der Devotee schon, etwas ist da, was diesen hingebungsvollen Dienst noch bedeckt und was Schwierigkeiten macht. Das ist ein Zeichen dafür, dass Krishna dem Devotee bereits eine Sicht gegeben hat, Dinge wahrzunehmen, die nicht im eigenen, sagen wir mal, Interesse dieses Devotees, im eigentlichen spirituellen Interesse liegen. Und Krishna macht dann Folgendes, dass er den Devotee stärker darauf hinweist, dass er ihm auch immer wieder Lehrsituationen hinein also gibt, wo der Devotee plötzlich drin ist und weiß, oh, ich müsste mich jetzt, es gibt nur eine Möglichkeit, wie ich aus dieser Situation heil und ohne mir und anderen Leid zuzufügen herauskommen kann. Das macht Krishna. Das ist bereits ein Zeichen seiner Barmherzigkeit. Der Krishna geht also nicht auf die Wünsche, die im Herzen des Devotees sind, ein, sondern zeigt ihm immer wieder, hier bist du und hier ist deine Lernaufgabe. Es geht manchmal für längere Zeit, dass diese Situation sich wieder bis irgendwann der Devotee gut über diese Situation hinwegkommt. Das ist Krishnas Milost, also Mercy, ist da bereits schon am Wirken. Nicht? So man, was bleibt uns außer, wir können diesen wir sollten fortfahren in unserem hingebungsvollen Dienst. Und wenn die Situation dann kommt, sollten wir irgendwann einmal demütig den Kopf einziehen und sagen, gut, ich versuche es jetzt richtig zu machen. Nicht? Krishna gibt im Herzen dann die Inspiration. Wenn man dann das richtig macht, dann ist Krishna meistens sehr, sehr zufrieden und gibt eine unglaubliche Ermutigung. Wir haben in unserer Philosophie das Bild von einem Devotee, der Maya überwindet. Maya kommt denn und gibt die Girlande und sagt, hast du gut gemacht. Nicht? Man muss da manchmal einige Anläufe machen, sagt man in Deutsch. Verstehst du dieses Wort an? Dann kann man sein Verhalten nicht ändern, seine Gewohnheit, Habits. Schafft es schon, Ishwari. Kein Problem, jetzt ist die Multivision der ideale Service. Schaffst du schon. Kein Problem. Lucian. Ja.
Weil ich festgestellt habe, dass mein sogenanntes Service mehr eine Störung ist für die Gemeinde.
Wirklich? Das glaube ich nicht.
Wenn ich richtig chatten kann. Und dann gibt es hier einen Konflikt, weil mein Chatten immer länger dauert, weil ich versuche etwas zu hören dabei. Und quasi so. Und irgendwie, das konkurriert miteinander. Ich sehe auch, dass alle Devotees laufen im Feedback und laufen im sogenannten Aktivitäts-Chatten durchführen. Und ist das jetzt.
Nein, das Chanten sollte in jedem Fall einer lebenslangen Reform unterzogen werden. Ich glaube aber nicht, dass wenn du besser zuhören willst, dass der Weg unbedingt bedeutet, langsamer zu chanten und deine Runden somit mehr in die Länge zu ziehen. Man kann sehr deutlich chanten, wenn man in einem guten Krishna-Bewusstsein chantet, dann kann man auch sehr schnell, da hört man alles. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, wenn man aber so ein bisschen so im Nebel des Geistes chantet, dann muss man Hare Krishna, weißt du, dann muss man auf die langsame Spur gehen, sonst kriegt man nichts mehr mit, sonst ist das zu flink alles, nicht zu schnell. Das Chanten ist nicht zu isolieren von unserem Restleben. Das ist sehr wichtig. Deswegen gibt es diese 10 Vergehen, die ja eigentlich Lebensrichtlinien darstellen. Nicht? Wenn ihr euch das mal anschaut, sind eigentlich Richtlinien, wie man lebt. So, wenn du in einem guten Krishna-Bewusstsein chantest. Dieses gute Krishna-Bewusstsein, dann kannst du sehr schnell chanten. Weil du hörst. Also, wie kriegt man das? Ja. Heute haben wir über den Krishna-Planeten gesprochen. Du musst unter den Einfluss des Krishna-Planetens kommen. Das heißt, so, das war meine Interpretation, dann ein Service für Krishna ausführen, wo du Krishna in den Mittelpunkt setzt. Es ist so eine Sache. Es gibt auch dieses Eiligkeitschanten, dieses Busy-Chanten, wo man auch nichts hört. Also schon deutlich, es mag schon deutlich sein. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und dann mache ich das und dann das. Und das noch und den Brief noch. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Fassade lasse ich heute aus. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und so das Eiligkeitschanten. Nicht. Das ist nicht damit gemeint. Wie werde ich Krishna bewusst? Lochan Prabhupada hat gesagt, 50 Jahre, 16 Runden chanten ist genug. Dann geht man zurück nach Hause. Und die vier Regeln und Regulierung. Wann bist du gejoint? Mit wie alt?
Schon 5 Jahre.
5 Jahre. Wie warst du da? 45 war er da schon. Du bist 45. Achso, du hast noch 45 vor sich. Also er sagt, es ist mehr als genug. Mehr als genug. Bei dir wahrscheinlich nur 40 oder 35. Halt durch, alter Knabe. Was? Wie, über 100? Total. Nicht zu viel essen auf einer Mahlzeit, sondern verteilen über den Tag. Und so. Einfache Gesundheitsregeln. Wir dürfen nie aufgeben. Immer. Was ist der größte Feind des Lebewesens? Also nach Chakrangya Pandit, Erschöpfung. Nicht, dass man so in einen Zustand hineinfällt. Nur, so bin ich nun mal. Nicht? Und praktisch es aufgibt. Krishna-Bewusstsein ist eine Hoffnungs... Es besteht große Hoffnung. Warum? Weil es gibt jederzeit den Faktor der Barmherzigkeit. Es gibt zwei wichtige Dinge im spirituellen Leben. Die eigene Bemühung. Wenn wir diese eigene Bemühung betrachten, können wir nicht weit genug kommen im Krishna-Bewusstsein. Keiner kann durch eigene Bemühung Krishna-bewusst werden. Also nur allein durch eigene Bemühung. Da muss von der anderen Seite die Barmherzigkeit kommen. Und die kann alles wettmachen, was wir an Fehlern und an Schwierigkeiten haben. Deswegen haben wir immer große Hoffnung. Auch ich kann Krishna bewusst werden. Nicht? Und es werden große Beispiele uns gegeben, die diesen Hoffnungsaspekt tun, diesen Barmherzigkeitsaspekt, zum Beispiel Ajamil. Nicht? Da kam dann noch, kam die Mercy. Aber die kommt wiederum nur, wenn die Krishna die Bemühung auch sieht. Na, in Ajamils Fall ist es wieder ein anderes Beispiel. Dieses Beispiel illustriert einfach die Power des Chantens, auch des unbewussten Chantens. Man kann das eigentlich nicht als Beispiel dafür angeben. Für diesen Punkt, den ich jetzt mache, Bemühung auf der einen Seite und dann Krishnas Barmherzigkeit auf der anderen. Das muss man den Devotees sagen, dass man den Mut macht. Diese Aussage kommt aus einem etwas erschöpften und entmutigten Bewusstsein und da muss man dem Devotee Mut machen und dazu ist ja jeder Ansicht getan. Wir dürfen in der Kommunikation niemals, wir müssen immer sehen, was ist dahinter. Das macht wie eine trotzige, böse und verletzende Aussage klingen und wir mögen unsere Zeit damit verbinden, dann dem Devotee zu sagen, ach du, versprochen ist doch versprochen und so auf dieser Ebene das dann abzu. Aber das ist nicht, da ist eine Art Hoffnungslosigkeit. Oh, ich werde es nicht schaffen. Ich mache es jetzt schon so lange, aber mein Geschmack ist nicht da. Ich bin einfach, und dann der Geist, der Entschuldigung sucht und Position, aber das, man muss ihm Mut machen und inspirieren. Gut, jetzt wollen wir uns den Pflichten des Tages zuwenden. Große Räumungsaktion, hast du da? Wir sollten große Aufräumaktion machen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gauri Nitai.